Leute, so schaut's aus. Der Pitti ist wieder am Start. Pittis Podcast geht wieder los. Und heute ist der Pitti wieder allein. Und heute spricht nur einer. Und es gibt nur Worte von einem. Das ist nämlich von mir. Und schuld an dieser Folge ist dieser Song hier. Und zwar Friendships von Pascal Le Toublon. Und zwar muss ich da die Geschichte erzählen. Also dieser Song läuft in letzter Zeit ziemlich häufig im Radio und zwar in zwei verschiedenen Versionen, nämlich einer mit Gesang und einer Instrumentalversion. Und ich habe eben gesagt, Mensch, ist cool, dass wieder mal Instrumental irgendwie im Radio läuft. Ja, und das ist schon chilliges Ding. Ist jetzt kein Lieblingslied, aber ist cool gemacht. Und dann habe ich, Leute, ehrlich, stundenlang letzte Woche rumgesucht, eingegeben bei Google Instrumental Hits in den Charts und alles mögliche und nicht gefunden, nichts zu machen. Gestern kommt mein Sohn, der Paul, und sagt, ey Papa, ich habe das Lied gefunden. Ja, ich habe es kam im Radio und ich habe Shazam angemacht und dann habe ich herausgefunden, dass das Ding Friendships heißt. Ja, ja und dann habe ich zuvor schon gedacht, Mensch, da müsste man doch schon längst mal eine Folge machen über Instrumentals und deswegen hier ist der Pascal Le Toublon, von dem ich keine Ahnung habe, die Initialzündung für diese Folge heute über Instrumentals und ich werde euch heute ein bisschen was erzählen. Ich habe es versucht, ein bisschen in eine Reihenfolge zu bringen. Instrumentals, natürlich geht's los mit hier Oldschool Rock'n'Roll Instrumentals, dann in verschiedenen Spielarten des Rock und des Pop und natürlich hat es auch was mit Film und Fernsehen zu tun und so weiter. Und es gibt wirklich einen Haufen richtig coole, schöne Songs, die man einfach kennt, die nicht mehr aus dem Ohr gehen und die auch ohne Gesang und ohne Text nicht mehr aus dem Ohr gehen. Insofern ist es, glaube ich, schon heute absolut hörenswert, mal so ein Special zu machen. Ich denke, da ich so viel gefunden habe, gibt es vielleicht noch einen zweiten Teil, aber ich schreibe diesmal nicht Teil 1, weil ich habe schon so oft Teil 1 geschrieben und noch keinen zweiten gemacht, dass ich es diesmal nicht machen werde. Aber heute, Pittis Podcast Instrumentals. Schon cooles Ding. Ja, Friendships läuft im Radio rauf und runter, aber find mal sowas, wenn du es gerade nicht hörst. Ich habe schon versucht, so halb im Kopf habe ich noch gehabt, diese Melodien, habe das da eingesungen in das Shazam, aber die haben nichts erkannt, das ist ja klar. Logisch. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen natürlich an, die Frage ist natürlich, wo fängt überhaupt das Instrumental an? Das Instrumental fängt wahrscheinlich in der klassischen Musik oder überhaupt beim Musikmachen an, das ist klar. Aber ihr wisst ja, also in der Sendung hier, da läuft die Musik erst, da geht die Musik erst so richtig los beim Rock'n'Roll und deswegen fangen wir an mit Rebel Rouser. Das ist ein uralt Klassiker aus dem Jahr 1958 von Duane Eddy and his Twangy Guitar und das war eins der wenigen Dinge, die tatsächlich auch richtig erfolgreich waren als Instrumental. Also ein Rock'n'Roll Ding, Rebel Rouser, Duane Eddy. Yeah! Und die ist twangy digital, das muss man sagen, das ist richtig geil, das klingt cool. Man sollte auch gar nicht glauben, das Ding ist wirklich voll, ja. Also da ist der Duane Eddy, der Buddy Wheeler am Bass, dann ein akustischer Bass ist dabei, Drums sind dabei, Piano ist dabei, Rhythm Guitar, ein Saxophon kommt, dann gibt es tatsächlich auch Background Vocals, weil die so ein bisschen Hintergrund machen und der Lee Hazelwood hat das Ganze mit produziert. Also das ist wirklich voll, das Ding. Und ist immerhin Nummer 6 bei den Billboard Hot 100 geworden. Musik Ja, und man soll es nicht glauben, der Duane Eddy, der lebt noch. Ja? Instrumentaler Rockgitarrist, war natürlich nur mit Rebel Rouser, nicht nur, bei Peter Gunn hat er auch gemacht und so weiter. Und er hat immerhin 12 Millionen bis 1963 12 Millionen Platten verkauft. Ja? Und er lebt noch. Ja, cooler Song, Duane Eddy, Rebel Rouser, vielleicht der Typ, der die Rebellen in uns weckt. Ja, deswegen cooles Ding. Ja, und es ging eben los im Rock'n'Roll und das war ein amerikanisches Ding. Und dann gibt es natürlich auch eine englische Gruppe, die bekannt geworden ist mit Instrumental Songs. Und zwar war es die Backing Band von Cliff Richard. Jetzt kennt man den Cliff Richard vielleicht immer noch. Der lebt ja auch noch und ist ja so Hardcore-Christ und macht da ganz heilige Musik und hat aber trotzdem als Rock'n'Roller angefangen. Und seine Begleitband, die Shadows, die haben sich eines Songs angenommen von dem englischen Komponist Jerry Lordan. Und er hat dieses Ding komponiert und es war erst wenig erfolgreich. Und dann hat es aber der Begleitgruppe von Cliff Richards angeboten. Und dann ist das Ding voll steil gegangen und der Song heißt Apache. No? Auch cool. Klingt eigentlich auch sehr amerikanisch, logischerweise. Ja. Cool, also es hat eine ganz bestimmte Stimmung. Das finde ich eigentlich mit das Coolste an so Instrumentals, dass die irgendwie meistens so ein bisschen was Düsteres transportieren. Natürlich hat es immer ganz viel zu tun mit richtig guten Musikern und es gibt auch Bands, die eigentlich einen Haufen, da kommen wir auch drauf heute oder komme ich heute auch drauf, dass Bands, die eigentlich sonst immer Songs machen mit Gesang und so, die zwischendrin mal so Instrumental bringen. Und das hat aber ein ganz eigenes Flair, ganz eigene Stimmung immer. Und deswegen ist das was Tolles. Also dieses hier, der Rebel Rouser und der Apache. Und aus dieser alten Zeit hier, Ende der 50er, Anfang der 60er, habe ich noch einen Song. Den kennt man eigentlich nur deswegen, weil den der wunderbare Quentin Tarantino in seinem Meisterwerk Pulp Fiction veröffentlicht hat. Also der Tarantino macht ja nach wie vor tolle Filme, wobei es irgendwann vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, aber der ist dafür bekannt, dass er die Songs für den Soundtrack immer selber auswählt. Und es ist nun mal so, dass Pulp Fiction in den 90ern so für mich mit der beste Film überhaupt war. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich sage, ich finde Inglourious Basterds fast noch besser als Film jetzt so im Nachhinein betrachtet, bei Pulp Fiction, der Soundtrack ist Wahnsinn, ja, und da komme ich, also irgendwann werde ich natürlich auch ein Soundtrack-Special machen, weil das gehört ja auch dazu, und da sind ganz, ganz tolle Songs drauf, unter anderem auch ein Surf-Klassiker. Und bei diesen Surf-Songs, das sind eben nicht nur die Beach Boys, die Surf-Musik gemacht haben, sondern da gab es einen Haufen und einen Haufen auch so Instrumental-Bands. Zum Beispiel diese hier, The Lively Ones, und die haben diesen Song gemacht, den ich echt Weltklasse finde. Und zwar heißt der Song Surf Rider. Musik sehr lustig, auch The Lively Ones, US-amerikanische Überraschung, Surf-Rock-Band aus Südkalifornien, hat sich 1962 gegründet aus der Band The Surf Man und hat tatsächlich satte 3 Jahre bestanden bestand aus dem Gitarristen Jim Masoner und Ed Giaverini und Bassisten John Griffith und so weiter. Da ist auch ein bisschen Saxophon mit dabei, sehr cool. Die Alben hießen Surf Rider, Surf Drums, Surf City, The Great Surf Hits, Surfing South of the Border und Boogaloo Party, das einzige, wo kein Surfing vorkommt, aber richtig geil. Und irgendwie will man bei jedem von den Songs so tanzen wie die Uma Thurman und John Travolta im Jack Rabbit Slims Surf Contestings. Sehr cool. Das sind so hier die alten, ja, Oldschool-Rock-Klassiker, Instrumentals. Da gibt es natürlich ganz viele. Also wie gesagt, also heute eine Auswahl zu treffen war ganz schwer, weil das ist so, wie wenn du dir hier ein Rock'n'Roll-Special machst oder so. Also da gibt es also wirklich 100.000 Sachen. Aber wie gesagt, ich habe versucht, da so ein bisschen in die Reihe zu kriegen. Und jetzt kommt natürlich ein Wahnsinnsding, ein wunderbarer Song. Jetzt bin ich bei den Typen, bei denen ich sage, das sind absolute Virtuosen an ihren Instrumenten. Und da ist es ein bisschen schwierig, weil es gibt Typen, gerade an der Gitarre, jetzt sind wir bei der Gitarre, da gibt es Leute, die sind wunderbar, trotzdem ist die Musik so, dass sie mir nichts sagt. Zum Beispiel Yngwie Malmsteen, ja, oder Joe Satriani oder so. Das sind Meister an der Gitarre, aber das gibt mir nichts. Ja. Und jetzt habe ich einen, der hat ja auch schon in den 60ern angefangen, war auch bei Woodstock dabei und so. Und dessen Sachen höre ich auch nur bedingt. Aber dieser Song, dieser ja, Knieschieber, dieses wunderbare, schöne Ding, dieses ruhige Ding, das hat es mir schon angetan. Deswegen heute zu Recht endlich mal Rätselfrage über Santana. Und der Song ist natürlich Samba Party. Eieiei. Sehr geil. Und das werden wir dann auch hören, wo der Santana herkommt. Da ist natürlich ein Haufen südamerikanisches Rhythmik ist da mit dabei. Und das macht es, glaube ich, auch so außergewöhnlich. Wenige spielen, glaube ich, so gefühlvoll Gitarre wie er. Dann irgendwann wurde es natürlich nicht mehr zum Markenzeichen, dass sich da so ein bisschen abgenudelt hat. Aber das ist einfach Wahnsinn. Thank you. das kommt jetzt vor, ja, da kommt diese südamerikanische Rhythmik rein, ja. Der hat die Band 1966 in San Francisco gegründet und das war, glaube ich, so die beste Formation da Mitte, Ende der 60er, wo die dann auch, wie gesagt, in Woodstock aufgetreten sind. Aber Wahnsinn ist, wenn man sich das mal anschaut, frühere Bandmitglieder, ohne Schmarrn, das sind um die 100, ja, also am Gesang sind schon 20, ja, dann Keyboards um die 20, Gitarre nicht so viele, klar, ja, aber da war zum Beispiel der Neil Schoner mal dabei, der bei Journey gespielt hat oder spielt immer noch, ja, Bassisten, Schlagzeuger, ohne Ende, Percussionists und so weiter, es ist, er macht immer noch, der Santana, und die Band heißt Santana, obwohl er natürlich der Typ ist, der das Zeug gemacht hat. Ja? Und das ist schon geil. Ja? Black Magic Woman ist da drauf auf diesem Ding, aber ich darf nicht zu viel verraten, das ist heute Rätselfrage. Also wunderbarer Song von Santana, Samba Party. Ja, der Samba für dich, ja, wunderbar. Geht eben so ruhig los und geht dann in diese Rhythmik rein. Also wie gesagt, jetzt die Virtuosen an der Gitarre zunächst mal. Und jetzt kommt die nächste Band. Also heute ist ganz viel Musik, weil es ist ganz schwer, das auszuwählen. Und da habe ich jetzt auch eine Truppe aus den Südstaaten, aus Amerika, und zwar die Allman Brothers Band. Ja? Also auch eine legendäre Truppe mit ganz vielen Leuten, tatsächlich eine Brüdergemeinschaft, der Greg Allman und der Duane Allman haben die gegründet. Duane ist 1971 bei einem Motorradunfall gestorben. Und so ein bisschen danach, zwei Jahre danach, haben die, finde ich, das tollste Ding gemacht, was sie aufgenommen haben. Die haben einen Haufen gecovert auch und sind wahnsinnig erfolgreich gewesen, haben anscheinend waren eine super Live-Band, also gerade die Live-Aufnahmen von denen sind gigantisch und natürlich auch ein bisschen ausufernd, manchmal dauert es auch ein bisschen lang, das Zeug, aber dieser Song, Jessica, ist ein Instrumental von denen, von der Allman Brothers Band, und ist die zweite Single 1973 von dem Album, vom vierten Album Brothers and Sisters, und das hat der Gitarrist Dickie Betts komponiert, und ich kann das jetzt nicht ganz spielen, weil das dauert 7,5 Minuten, aber das Tolle ist wirklich, wenn man das sich am Stück anhört, merkt man, was das für eine Wahnsinnsband ist, die dieses Ding eingespielt hat, und das ist ein toller Song, und der heißt Jessica. Geht so ein bisschen los und dann hier zwei Gitarren miteinander. Wahnsinn, perfekt. Das ist so das Thema, und dann wird es, ja, wie man sich's vorstellen kann, dann hat jeder Instrumentalist hat einmal sein Solo da drin, aber das ist wirklich songdienlich und ganz, ganz toll gemacht, muss man sagen. Und dieser Typ, der das komponiert hat, Der hat nach dem Tod von Duane Allman, haben die sich getroffen, haben einen neuen Keyboarder auch noch dazu geholt, den Chuck Leavell, der dann bei den Rolling Stones gespielt hat, und der hat so ein riesen Anwesen gehabt, dieser Betts, und dann hat er so ein bisschen gejammt, und seine Tochter Jessica, die Kleine, die hat ist in den Raum rein so gekrochen und hat plötzlich zur Musik mitgewippt, ja, und dann hat er gesagt, I started playing along, trying to capture musically the way she looked bouncing around the room, said Betts, who named the song after her. Also sie hat einfach, die hat sich da so ein bisschen bewegt, ja, kriechend, und dann hat er den Song nach ihr benannt, und das ist Wahnsinn. Da sind riesen Soli dabei dann und so. Also wie gesagt, hört euch das mal an, Jessica von der Allman Brothers Band. Jetzt kommt das Keyboard. Auch der Bass, wie der Bass spielt, der Typ. Boah, brutal, echt. Der größere Hit auf dem Album war Rambling Man. Weit nicht so gut, muss ich sagen. Ja, aber das ist ein Ding für die Ewigkeit. Sehr, sehr geil. Na gut. Jessica Allman Brothers. Wunderbar. Ja, schön, das gefällt mir sehr gut, aber all die Songs, die heute dran kommen, die gefallen mir sehr gut, sowieso, also wenn ich was spiele, dann gefällt es mir sehr gut. Und jetzt kommt, ja, wir haben Virtuosen an den Gitarren gehabt, und bei diesem Song, ja, glaube ich, Virtuose jeder, auch das Schlagzeug, also das ist wirklich alles gut, finde ich, an dem Song. Und das nächste ist auch ein Wahnsinnsding, und zwar ist es von Billy Joel. Und Billy Joel, habe ich auch schon drüber gesprochen in meinem Podcast. Ich finde den ganz, ganz toll. Wahnsinnskomponist, Wahnsinnssänger auch. Und vor allem ein unglaublicher Pianist. Ja. Und das Irre ist, das habe ich schon mal in der Rätselfrage gehabt, der war tatsächlich Boxer früher. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen, dass einer der Leuten auf die Mütze haut, so filigran Klavier spielen kann, aber vielleicht ist das Boxen auch ein filigraner Sport, so blöd sich das anhört, aber da musst du also auch ganz viel drauf haben und ganz viel Geschicklichkeit haben und so. Und der hat einen Instrumental-Song gemacht auf seinem, ich glaube, zweiten Album, das heißt Streetlife Serenade, das Album ist weniger erfolgreich, als ich glaube, eins der am wenigsten erfolgreichen. Da gab es auch einen riesen Stress mit dem Album, weil das nicht so produziert war, wie es wollte, ist vollkommen egal. Dieser Song ist Wahnsinn, und er zeigt, was Billy Joel für ein Meister am Klavier ist, und der Song heißt Root Beer Rag. Und das Tolle ist daran, das kann ich euch wirklich empfehlen, schaut euch das mal an, wie der Billy Joel das live spielt. Das ist Wahnsinn. Also ich kenne eine Aufnahme, die habe ich mir schon ganz oft angeschaut, wo der das wirklich mit seiner Band zusammen macht. Das ist Wahnsinn. Du merkst wirklich, das sind alles absolute Top-Musiker. Das ist ein Rag, ja, aber du merkst auch, dass das ganz viel von klassischer Musik geschult ist, und das ist irre, ja, also wirklich ganz toll. Ob das jetzt schwer oder leicht ist, weiß ich nicht. Für mich hört sich schwer an. Und es ist eben nicht nur das Klavier, auch der Bass jetzt, der hier mitspielt. Das ist Hammer. Und so weiter. Root Beer Rag. Ja, wenn jemand schon mal Root Beer getrunken hat, ihr wisst, weiß ich nicht. Also wer es nicht weiß, Root Beer ist tatsächlich so eine komische Limonade und die hat keinen Alkohol, aber es hat so viel Zucker, dass du einen Flash kriegst, wie wenn es also hier was Hochprozentiges trinkst. Das ist wahrscheinlich nur ein Spaß. Und irgendwann hat es dann als B-Seite von einem Song, nämlich von dem Song Big Shot, rausgebracht, aber ich glaube, dass das nach wie vor ein großer Live-Favorit ist und auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Billy Joel spielt nach wie vor, wenn Corona vorbei ist, einmal im Monat im ausverkauften Madison Square Garden. Er kommt nämlich aus New York und spielt da nach wie vor eben einmal im Monat eine ausverkaufte Show und das ist, muss nach wie vor richtig toll sein. Und ich habe ihn einmal gesehen und es war gigantisch. Ja, Billy Joel, Root Beer Rag und tja, ewig lang habe ich schon nichts mehr vom Springsteen gespielt und der hat auch komischerweise ich kenne ein Instrumental von Springsteen und auch das zeigt, wie Leute einfach Bock haben, miteinander Musik zu machen. Und der Song heißt Paradise by the Sea. Da zählt er rein. Ja, und auch da merkt man das so. Das ist live im Studio eingespielt. Ja? Du merkst, die Band hat Bock. Ja? Die haben einfach Bock. The C ist hier, das große C natürlich, Clarence Clemons, the big man. Und die Orgel hörst du im Hintergrund, du hörst das Klavier, du hörst, wie die einfach Lust haben, das Ding zu spielen. Das ist saugeil. Und das kann ich mir vorstellen, dass einfach eine Band mal sagt, ach komm, wir brauchen jetzt mal nichts Textlastiges und wir brauchen keinen Love-Song und wir brauchen nicht erzählen, wie schlimm die Welt ist und wir haben einfach nur Bock, was zu machen. Ja? Das führt mich zur nächsten Band. Wie gesagt, heute ist ganz viel dabei und auch das ist eine Band, die mir wahnsinnig am Herzen liegt, nämlich Rush. Und Rush ist jetzt kommen wir zu den nächsten, nach den Virtuosen, jetzt Saxophon, zuvor Klavier und Gitarre, die Virtuosen Gesamtbands. Ja? Und da gehört nun mal Rush dazu, das sind diese Progressive Rock Bands. Und Rush ist eine Band, die hat ganz viele Instrumentals gemacht. Und ich glaube, das beste Instrumental, das sie gemacht haben, ist YYZ. Das ist auf dem Album Moving Pictures, was wahrscheinlich das beste Album von ihnen ist, wobei sie wahnsinnig gute und kein einziges schlechtes gemacht haben. Aber das habe ich schon mal gespielt bei meinem Stadt-Land-Fluss-Special. Und sagen wir mal so, für so Typen, die irgendwie versuchen, sowas nachzuspielen, ist das nächste Ding die Herausforderung überhaupt. Und zwar heißt der Song La Villa Strangiato. Und zwar ist das, sagen wir mal, von dem progressivsten Album, das Rush jemals gemacht haben, 1978. Und zwar heißt es Hemispheres. Und da haben sie es fast übertrieben. Also das haben sie auch selber gemerkt. Die waren dann so, ich glaube, irgendwo, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es in Wales oder in Südfrankreich war, haben die sich so ein Haus gemietet und haben sich da eingeschlossen und haben da gespielt, wahnsinniges Zeug komponiert haben aber immer diese Motivation gehabt, das Zeug in einem Take zu schaffen. Ja? Weil sie gesagt haben, wir wollen das Zeug auch live bringen und wir wollen das so perfektionieren, dass wir den Song live im Studio einspielen und man dann hört, was wir drauf haben. Aber da sind sie in dem Fall dran gescheitert, weil das einfach zu kompliziert war, das Ding. Ja? Trotzdem gibt es Live-Aufnahmen davon, wo man merkt, was das für Typen sind. Ja? Es geht los mit so einer spanischen Flamenco-Gitarre, die der Alex Lifeson spielt und dann kommt dieses Thema und dann gibt es noch andere Variationen drin. Also es ist ein Wahnsinnsding, dauert 9 Minuten und beim Progressive Rock ist es manchmal oft so, dass man sagt, boah, das ist jetzt zu viel, aber das ist Wahnsinn. La Villa Strangiato Rush. Ich gehe mal mitten rein schon. Jetzt kommt gleich dieses Thema und dann merkt man, Wahnsinn, was da abgeht. Das ist schon mal Wahnsinn, dann kommt noch ein Teil. Ich muss mal ein bisschen vorspulen, das hilft ja nichts. Also wie gesagt, ich habe immer eine Spotify-Liste gemacht, wo ihr so ein bisschen reinhören könnt und wo ihr euch das alles anhören könnt. Ich mache jetzt so nur einen kleinen Ausschnitt von diesen Songs. Ich habe ganz viele auf die Spotify-Liste gepackt, weil die Instrumentals, die lohnen sich. Jetzt kommt ja mal so ein Gitarren-Solo, das irre ist. Irre Teil, mein Favorit. Hört mal da rein jetzt. Gaddy Lee am Bass. Wahnsinn. Also das ist absoluter Irrsinn, ja? Trotzdem geil, ja? Also nicht nur ich zeig, was ich kann, sondern einfach geil. Ja. Aber das muss man auch sagen, die Band hat dann irgendwann gemerkt, jetzt wird's, es wird zu viel, ja. Also wir müssen da wieder uns ein bisschen zurücknehmen, das war's jetzt, ja. Und deswegen haben sie dann eins gemacht, sie sind wirklich viel songdienlicher geworden und haben dann eigentlich also viel einfachere Songs, viel kürzere Songs, viel mehr auf Melodie sich orientiert. Auch das war toll, aber sie haben immer wieder Instrumentals gemacht und nachdem der geniale Schlagzeuger Neil Peart gestorben ist, weiß man, dass es Rush leider nie wieder geben wird, aber also was die gemacht haben, ist einfach nicht von dieser Welt, das muss ich einfach so sagen. Das ist jetzt Progressive Rock, da gibt es natürlich Bands, wo man sagen muss, boah, das wird mir dann, also das ist wirklich zu viel, aber das sind die Meister. Natürlich Genesis auch, Genesis haben ganz tolle Instrumental-Songs gemacht, Los Endos zum Beispiel, ganz toll, schöne Sachen, aber ich habe mir jetzt was anderes noch ausgesucht aus diesem Progressive Rock-Ding und zwar das Alan Parsons Project und die haben ein tolles Instrumental gemacht, das heißt Sirius. Hör mal rein. Kennt man, glaube ich. Ja, Alan Parsons Project, komischerweise eine Band, die sich nach dem Typen, der es produziert hat, benannt hat. Und der Alan Parsons war Toningenieur in den Abbey Road Studios und der hat auch bei den Beatles da mitgemacht und da ist er irgendwie berühmt geworden und deswegen ist er da rausgekommen, hat eine Band um sich geschart und hat solche Sachen gemacht. Natürlich Eye in the Sky, da geht's gleich direkt drin, danach über und schon cool. Sirius von Alan Parsons Project, das ist Progressive Rock. Und jetzt machen wir noch eins, ich spiel's bloß kurz an. Logischerweise, die Meister des Progressive Rocks sind natürlich Pink Floyd und hier ein Ding, One of These Days. Die haben ganz viel Instrumentals gemacht. Und ich habe noch lange überlegt, was spiele ich da kurz an. Das spiele ich jetzt wirklich nur ganz kurz an. Das ist vom Album Metal. Cool wäre auch gewesen, The Great Gig in the Sky. Das habe ich heute noch mal mir angehört von The Dark Side of the Moon. Und zwar ist das kein wirkliches Instrumental, weil da hört man nur eine Frauenstimme. Ja, stöhnen, sich winden und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes bedeuten soll, dieser Song, als Sex und was dazugehört. Das haben sie da vertont, in dem Fall haben sie was anderes vertont. One of These Days, Pink Floyd. Da hört man auch den Bass, Roger Waters. Der Bass klang dumpf und nach Aussage von David Gilmour lag es daran, dass auf dem Bass alte Saiten aufgezogen waren und der Roadie, der losgeschickt worden, um neue Saiten zu besorgen in der Zeit, lieber seine Freundin besucht hatte und deswegen klingt der Bass so. Naja. Das jedenfalls ist Pink Floyd und Pink Floyd haben ganz viele Instrumentals gemacht und sind natürlich die Meister des Progressive Rock. Aber das war jetzt der Progressive Rock. Wir hatten die Virtuosen, wir hatten den Oldschool Rock'n'Roll und jetzt kommt natürlich eine Spielart des Rock, wo es ganz wichtig ist, auch mal ein Instrumental zu bringen. Und jetzt, muss ich sagen, wird es wieder mal Zeit für Metallica. Und war doch lustig, ich habe heute dem Manuel geschrieben, als Antwort auf die Rätselfrage, heute kommt Instrumental Special, da hat er gesagt, naja, das erste, was mir einfällt, ist The Call of Cthulhu und natürlich kommt dieser Song dran von Metallica, wobei ich da überlegt habe, erst Anesthesia Pulling Teeth zu nehmen, vom ersten Album, wo der Cliff Burton, der Bassist, der ursprüngliche Bassist von Metallica, der bei diesem tragischen Busunfall gestorben ist, der die Band, glaube ich, ganz arg geprägt hat. Und der hat auf diesem einen Instrumental spielt der Bass, wie ich es noch nie gehört habe. Ja, einen verzerrten Bass, der wie eine Gitarre klingt und ganz viel Melodien bringt und so. Das spiele ich aber trotzdem heute nicht, sondern eben The Call of Cthulhu, weil das wirklich von nach wie vor, finde ich, vom besten Album von Metallica kommt, nämlich von Ride the Lightning. Und das ist ein wahnsinnig tolles Instrumentalstück. Dauert auch lange, nämlich fast 9 Minuten. Deswegen hören wir da auch mal so mitten rein The Call of Cthulhu Metallica. Dann so weiter und es kommt ein wunderbares Solo von Kirk Hammett dann auch und inspiriert wurde das von H.P. Lovecraft und H.P. Lovecraft ist wahrscheinlich der Autor, der die meisten Metal-Bands irgendwie inspiriert hat oder man kann auch sagen, dass sich alle haben inspirieren lassen von Metallica, das muss man sagen und die haben diese Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft, Cthulhu's Ruf, The Call of Cthulhu, so wird es eigentlich geschrieben, genommen, das ist so ein Wesen, ein mystisches Wasserwesen, eine ganz verschachtelte Geschichte und es gibt mehrere Metallica-Lieder, die auf diesen H.P. Lovecraft zurückgehen, nämlich The Thing That Should Not Be von Master of Puppets, All Nightmare Long von Death Magnetic und Dream No More von Hardwired to Self-Destruct, alle basieren auf diesem Mythos und das ist einfach wahnsinnig gut. Ja, und ich behaupte ja nach wie vor, dass Metallica nie wieder so gut werden wie da. Ich glaube, das gibt's auch, ja, dass man den Höhepunkt irgendwann erreicht. Das war sicherlich nicht der kommerzielle Höhepunkt, aber der kreative, denke ich, ja. Und ich glaube auch irgendwann wird's dann schwer, weil das nicht mehr zu toppen ist, ja. Komischerweise wurde es dann aber erfolgreicher. Ja, Und im Metal, ja, im Metal gibt es natürlich wahnsinnig viele Songs, die instrumental sind. Ganz viele Bands in verschiedenen Spielarten des Metal, im Black Metal, im Death Metal natürlich gibt es Instrumentals. Es gibt bei Iron Maiden Instrumentals und ich habe lang rum überlegt, natürlich Metallica muss man bringen. Mir ist aber eine andere Band aufgefallen, die ich eigentlich auch ganz gern mag. Die machen nämlich diesen klassischen Heavy Metal aus Schweden und zwar sind es Hammerfall. Und Hammerfall ist eine Band, das war ganz interessant. Es war ja so, sagen wir, Metal war absolut angesagt in den 80er Jahren, bis Ende der 80er Jahre. Und dann kam irgendwann Grunge, ja, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden und so weiter. Und dann war es plötzlich nicht mehr cool, Metal zu hören. Und plötzlich Mitte der 90er, wo kein Mensch Metal hören wollte, kommt diese schwedische Metal-Band und macht einfach uralten klassischen Heavy Metal und wird plötzlich erfolgreich. Die waren also vollkommen entgegengesetzt. Ja? Iron Maiden haben gedacht, wir müssen jetzt auch Grunge machen und das ist vollkommen in die Hose gegangen, bis sie gesagt haben, wir machen jetzt wieder normalen Metal. Aber Hammerfall haben das geschafft, komischerweise, und die haben ein Instrumental gemacht, das ich richtig geil finde und das heißt Reign of the Hammer. Hammerfall! Wunderbar, Reign of the Hammer von Hammerfall. Wie gesagt, diese schwedische Band kommt da plötzlich rüber. Und das hört man natürlich bei allen Sachen, die aus Schweden kommen. Wurscht, welches Genre das ist. Die Schweden, die haben einfach ein Gespür für Melodien, für Hooklines, für Sachen, die im Kopf bleiben. Egal, ob das Metal ist, ob es Pop ist, irgendwann demnächst kommt der Florian zu mir, machen wir ABBA-Special. Das ist tatsächlich schwedische Musik, Mando Diao, Rockband, Indie-Rockband. Das ist alles wahnsinnig melodiös, was die machen. Deswegen richtig cool und Hammerfall mag ich wirklich sehr, sehr gern. Das ist schöne Metal-Musik. So, gut, jetzt haben wir genug Rock gehört. Jetzt wird es mal langsam Zeit, dass die Elektrosachen auch ein bisschen kommen. Und zwar ist ja klar, kommt es irgendwann, die elektronische Musik, die basiert eigentlich ganz viel auch, viel mehr als der Rock, auf Songs, die keinen Text brauchen. Ja. Und jetzt gibt's letzte Woche war der Kai Loser da, das war richtig cool mit ihm und er ist ja großer Fan von Kraftwerk und es aus diesem Urkraftwerk hat sich eine Band entwickelt, die heißt Neu. Ja, und Neu war auch eine ganz, sagen wir mal, einflussreiche Band für den Elektropop und für die elektronische Musik. Und zwar haben da zwei Leute, Klaus Dinger und Michael Rother, haben Kraftwerk verlassen und haben dann die Band neu mit Ausrufezeichen gegründet und haben 1991 mit Conny Plank zusammen ein Album gemacht, das heißt eben neu Ausrufezeichen, und haben, das besteht wie immer aus zwei Seiten logischerweise und fängt mit dem Stück Hallo Gallo an, und das ist für mich so der Anfang von ja, elektronischer Progressive Instrumental Musik. Ja, deswegen Hallo Gallo von Neu. Typisch dieser mechanische Trommelrhythmus und das Gitarrenspiel, es ist im Prinzip, es ist ein Akkord, es geht wirklich durch ein Akkord 10 Minuten lang. Basslinie dient nicht dem Rhythmus, sondern ist die Richtlinie fürs Trommelspiel, und so geht es durch. Das ist motorisch, ja, und vielleicht auch das, was man immer mit deutscher Musik verbindet, und das ist all das, was dann später in England mit ja, Joy Division und dann später New Order und so weiter dann für die elektronische Musik und für den Elektropop und Pop und den Postpunk und so gedient hat, ja, neu. Ja, so geht es dann die ganze Zeit. Also Elektropop aus Deutschland, der ist noch mit analogen Instrumenten gespielt, und dann kam natürlich alles mögliche, was danach kam, ja, dann wurden die Synthesizer ausgepackt und da hat man alles mögliche ausprobiert, und deswegen sind wir jetzt, wie gesagt, bei der elektronischen Musik so ein bisschen, und ein Meister, das muss man mal sagen, also was, ein Land, was ich bis jetzt komplett hier ausgespart habe, ist Frankreich. Aber der Meister des Elektropop aus Frankreich ist natürlich Jean-Michel Jarre. Und der hat ein Album gemacht, das ist, glaube ich, sein Meisterwerk, das heißt Oxygène. Und sagen wir, der Titelsong in vielen Variationen ist dieser hier, und der heißt Überraschung, Oxygen. Tolz. Falsch. Das ist es. Es ist live. Es geht langsam los. Heißt natürlich Sauerstoff. Ein ganzes Instrumentalalbum. Alles von Jean-Michel Jarre gemacht. 1976 in Frankreich veröffentlicht. 77 weltweit, das war sein Durchbruch, 12 Millionen Mal verkauft. Ist auch bei diesen Dingern, das sind brutale Ohrwürmer, ja, das hat der alles selber gemacht, ja, geschrieben, arrangiert, alles, Oxygen, Part 1-6, ja, 1-6, hat im Prinzip alles selber eingespielt, ja, vier analoge, monophone, semi-modulare Synthesizer, eine elektronische Orgel von Farfisa, ja, logisch, Polyphone, elektronische Orgel und so weiter. Hat alles selber gemacht. Hammer. Das ist sein Meisterwerk, nach wie vor ganz groß im Geschäft, oder die Legende aus Frankreich, der immer mal wieder auftritt, auch bei Großveranstaltungen, bei Riesenkonzerten in Fußballstadien und so weiter. Ja. In Deutschland auch wahnsinnig erfolgreich, aber im Prinzip wollen die Leute immer das da hören. Oxygen. Ja, ja, ist schon cool. Jean-Michel Jarre, ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus. Ja. Und dann habe ich, weil wir bei dem elektrischen Zeug sind, gibt es natürlich 100.000 Sachen. Ja. Dann gibt es den Elektropop, gibt es den Techno natürlich, da spiele ich vielleicht auch noch kurz was draus. Und es gibt aber auch Bands, wirklich, die im Prinzip sowas anderes machen, nämlich eigentlich Hip-Hop, nämlich die Beastie Boys, und die haben ein Album gemacht, das wirklich richtig cool ist. Also das ist eigentlich jedes Album cool von den Beastie Boys, aber das ist besonders gut, nämlich, das heißt The Mix-Up, und dieser Song, den finde ich am besten von dem Ding, und der heißt Electric Worm. Also die Beastie Boys, eigentlich eine Rap-Truppe, man kennt Fight for Your Right to Party and No Sleep till Brooklyn and She's On It und so weiter. Aber das Ding ist von diesem Instrumentalalbum und heißt Electric Worm und hat einen wahnsinnigen Groove. Das siebte Studioalbum von den Beastie Boys, 2007 erschienen. Ja, und es sind nur Instrumentals drauf. Ja. Richtig cooles Zeug. Leider mussten sie sich auflösen, als der Adam ja auch irgendwann gestorben ist an Krebs. Sehr schade. Bei denen könnte ich mir vorstellen, die wären immer noch am Start. Und es waren Vorreiter, eben nicht nur Rapper, Rock-Crossover gemacht, sondern eben auch solche Sachen. Richtig cool. Electric Worm. Sehr, sehr cool. Ja, und dann kam natürlich Techno. Ja, Techno begründet oder ursprünglich von Kraftwerk und so weiter. Aber ja, ist jetzt nicht so meine Welt, wobei ich das nach wie vor weiß von jungen Leuten, die mit mir reden und die dann sagen, boah, das ist schon cool hier, dieses ganze Zeug hier, die die Love Parade und solche Sachen, das hat schon was. Also selbst wenn ich da nie dort war, aber ich fand die Idee, dass man so eine, das wurde ja als Demonstration verkauft, dass da Millionen Leute durch Berlin getanzt haben und Spaß gehabt haben, ein Wochenende lang und einfach nur eine gute Zeit hatten. Und insofern war es schon eine Demonstration, nenne ich eine Demonstration von friedlichen Menschen, die jugendlich sind und miteinander zeigen, dass man da gut auskommen kann. Das ist schade, dass es das nicht mehr gibt, aber leider natürlich seit 2010, glaube ich, seit diesem furchtbaren Unglück in Duisburg gibt es keine Love Parade mehr. Aber die Jugendlichen, ja, die werden sich ihre eigenen Sachen wiederholen und ihre Raves machen und was weiß ich auch immer. Und so als Übergang von diesem elektrischen Sachen zum Techno und dann später, was natürlich kommt, Instrumentals haben ganz viel mit Soundtracks zu tun, ist klar, kommt jetzt ein Song, der heißt Clubbed to Death und der kommt von einem der besten Filme aller Zeiten, das muss ich einfach sagen, nämlich von der Matrix. Und The Matrix, die Matrix, es gibt glaube ich drei Teile davon und der zweite war schlecht und der dritte war grottenschlecht, aber der erste ist, wie gesagt, für mich einer der besten Filme und einer der interessantesten Filme von der Idee her, die es je gab. Und einer der Songs, die da auftauchen, ist eben dieser Clubbed to Death. Von dem australischen Musikproduzenten Rob Dugan und wurde 1995 erstmals herausgebracht und kommt dann im Film Club to Death und später nochmal im Film Matrix. Das ist Hammer. Ja. Man könnte natürlich alles Mögliche spielen dann später aus dem Techno, wie gesagt. Also ich finde auch der Root Sandstorm cool und ich finde natürlich ein paar Sachen hier Marusha und was da so in war. War nicht meine Welt, ich bin auch nie auf sowas gegangen, auf so Raves oder so, aber ich finde die Idee des Techno als Untergrundding spitze. Club to Death. Sehr, sehr cool. Rob Dugan. Hammer. Was machen wir jetzt? Jetzt kommen wir im Prinzip fast zum Schluss, nämlich dazu, woher kennen wir am meisten die Instrumentals? Natürlich von Filmen. Und das zum Beispiel ist ein Klassiker. Ennio Morricone. The Good, the Bad and the Ugly. Hammer. Western, diese Spaghetti-Western unterstützt wurden von diesen Ennio Morricone in Kompositionen, das ist natürlich Wahnsinn. So, kleiner Sprung. Nächstes. Daher kommt, glaube ich, meine Sehnsucht nach Hawaii. Weiß ich noch genau. Montagabend, da durfte ich von 20.15 Uhr bis 21 Uhr Magnum schauen. Ich hab's geliebt. Ich lieb's immer noch. Wenn wir schon bei Hawaii sind, dann vielleicht das. Hawaii Five-O. Wobei ich da finde ich die neuen Serie schon fast cooler. Ja, und jetzt vielleicht das bekannteste Thema überhaupt von einer Filmreihe. Das ist klar. Ne? James Bond, John Barry, Monty Norman. Saugeil. Mir streiten, wie man will, der beste James Bond ist immer noch Sean Connery. Finde ich jedenfalls. Und dann machen wir da noch eins, weil wir es auch gerne mögen. Mission Impossible. Wunderbar. Also natürlich, hauptsächlich kennen wir Instrumentals aus TV-Serien und aus Filmen. Ja, und jetzt möchte ich bloß noch ganz kurz ein Genre ansprechen, das im Prinzip nur von Instrumentals lebt. Und zwar ist es der sogenannte Post-Rock. Ja, das ist jetzt was, da muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen. Das sind wirklich Bands, also die bekanntesten sind Mogwai, von denen spiele ich jetzt was vor, Explosions in the Sky und Godspeed You Black Emperor. Und ich habe da einen Kumpel von mir, der hört das gern, das Zeug, und ich höre mich da manchmal rein, aber das sind halt immer so 22 minutenlange Songs und die bauen sich immer auf. Im Prinzip ist das ist immer das gleiche Prinzip. Ja, es geht ruhig los und dann wird es irgendwann bauen sich da so Klanglandschaften auf und es wird immer mehr und dann geht es wieder zurück und dann wird es wieder lauter und so weiter. Aber es gibt da Leute, ich könnte mir vorstellen, auf so Konzerten, so wahnsinnig viele Frauen sind da wahrscheinlich. Hauptsächlich Männer, die da irgendwie verstohlen rumstehen und den Kopf senken und da zuschauen und so. Aber wenn man sich da reinhört und wie gesagt, geht mal die Liste durch von mir, da sind eben auch ein paar Songs drauf, dann ist das schon, hat das schon was, sagen wir es mal so. Das ist jetzt Mogwai, Auto Rock heißt der Song. Thank you. so geht es dann weiter und Schicht auf Schicht kommt dazu und dann kommt der Schlagzeug dazu und dann kommen noch mehr Gitarren dazu und so weiter. Das ist Post-Rock. Ja, also wer es mag, für den ist toll. Aber tolle Sachen sind schon dabei. Ja, Leute, das war der vorletzte Song. Was kommt vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Ja, also nochmal vielen Dank an den Kai Loser, der das letzte Mal da war. Das war richtig cool mit ihm. Und es ging um Kraftwerk, weil Kraftwerk eine seiner Lieblingsbands war. Und Coldplay, erster Teil der Frage, letzten Rätselfrage, hat für den Song Talk die markante Melodie von Computerliebe von Kraftwerk angefragt. Jetzt gibt es da zwei Versionen. Also entweder stimmt die eine, Hütter hat Coldplay problemlos geantwortet und sagt, ja, ihr könnt die Melodie benutzen und danke, dass ihr mich überhaupt fragt, anders als dieses Arschloch Jay-Z. Das ist eine Version. Die andere Version ist, dass die einfach nur einen Brief an Coldplay geschickt hatten, mit wo ein Wort drauf stand, nämlich Yes. Ja, das könnte sein. Das war der erste Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage, da ging es um einen musikalischen König. Das war Michael Jackson und der hat gefragt Kraftwerk, ob sie mit ihm was zusammen machen möchten und Kraftwerk haben gesagt, nö. Aber da war er nicht der einzige, David Bowie auch und so weiter. Viele haben angefragt und Kraftwerk wollten nicht. Und der dritte Teil der Frage, ein 3 Sekunden langer Jingle für 400.000 Mark, war für die Expo 2000 in Hannover. Und da wurden sie auch dafür kritisiert, für dieses winzige Ding. Aber gut, Kraftwerk durften und dürfen alles machen. Beantwortet haben diese Fragen diesmal wieder richtig viele und das freut mich natürlich sehr. Der Christoph, der Axel, der Mich, der Thomas, der Matthias 1 und der Matthias 2 und der Manuel. Richtig, richtig cool und freut mich natürlich sehr, dass ihr mir zuhört und dass ihr so fleißig meine Rätselfragen beantwortet. Jetzt kommt der allerletzte Song. Letzte Song ist ein deutscher, wobei es vollkommen wurscht ist, weil wir hatten ja vorhin schon Hallo Gallo von neu. Es ist ja egal, weil man hört ja nicht, ob es Deutsch, Englisch oder keine Ahnung, Thailändisch ist oder so. Aber das ist ein ganz schönes, kleines Rausschmeißerlied von der wunderbaren Band Element of Crime, von der ich schon lange nichts mehr gespielt habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es tatsächlich das einzige Instrumental von Element of Crime und es heißt Ulrikes Lied von dem wunderbaren Album Die schönen Rosen, Element of Crime, Sven Regener an der Trompete. Oh Gott, Leute, jetzt habe ich vergessen, die neue Rätselfrage zu stellen, bevor Ulrikes Lied kommt. Das gibt es ja gar nicht. Die Rätselfrage fehlt ja noch. Jetzt kommt sie. Es geht um Carlos Santana und der Song Samba Party. Erster Teil, ganz leicht. Erster Teil der Frage, von welchem Album stammt Samba Party? Das ist schon mal der erste Teil. Der zweite Teil, hinten auf dem Albumcover ist ein kleiner Text zu finden. Und der kommt von einem deutschen Autoren, von einem deutschen Schriftsteller. Welcher deutsche Autor ist es und aus welchem Roman stammt dieser Text? Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, dieser Autor, der da vorkommt auf dem Album von Santana, der hat mit einem anderen Roman einer amerikanischen Rockband den Namen gegeben. Wie heißt die Band? So, das war die dreiteilige Rätselfrage. Von welchem Album stammt Samba Party? Welcher Schriftsteller kommt auf diesem Album hinten drauf vor? Und welcher Roman ist es von dem? Und welcher andere Roman hat einer amerikanischen Band den Namen gegeben? Jetzt habe ich fast die Rätselfrage vergessen. Also es braucht fast 80 Folgen, dass sowas mal passiert. Aber jetzt kommt zum Rausschmeißen Ulrikes Lied. Leute, hört da mal rein. Das ist ganz, ganz schön. Typisch für Element of Crime. Leute, das war Element of Crime, Ulrikes Lied, und das waren heute die Instrumentals. Das war natürlich ganz viel, das heute in dieser Sendung vorkam, deswegen ist sie auch wieder lang geworden, aber ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Mir natürlich wie immer richtig, richtig viel. Jetzt war ich heute wieder allein, aber ab nächster Woche kommen wieder ganz viele Gäste. Nächste Woche ist der Florian da, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Der Florian, der war noch nicht da, aber der hat auch einen richtig coolen Soundtrack seines Lebens am Start. Das wird sehr hörenswert. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte gebt mir weiter Feedback, bitte hört mir weiter zu und bitte hört weiter gute Musik. Das war's, Leute. Ciao, bis nächste Woche. Macht's gut.